In einem kommunistischen Land aufgewachsen, vom Geheimdienst überwacht, bedroht und verfolgt, fand er schließlich Zuflucht in Deutschland. Was ist das für ein Leben, wenn man jederzeit mit dem Schlimmsten rechnen muss? Kann man trotz solcher Bedrohungen Geborgenheit in Gott finden? Heute haben wir die Gelegenheit, diesen Mann und das Geheimnis seiner inneren Stärke kennenzulernen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu der Sendung Menschen im Fokus. Heute mit Erhard Biro, früher Prediger und Vorsteher der Baden-Württembergischen Vereinigung der Siebenten-Tags-Adventisten. Erhard, willkommen zu unserer Sendung. Schön, dass du da bist. Du bist im kommunistischen Rumänien aufgewachsen und hast von frühester Kindheit an erlebt, was Unterdrückung, Verfolgung und Diskriminierung bedeuten. Warum wurde das deiner Familie angetan?
Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Und diese Frage bewegte mich sehr lange. Denn ich habe als Kind zunächst nicht verstanden, was um uns herum geschieht. Aber wir gehörten in mehrfacher Hinsicht zu einer Minderheit, die unterdrückt wurde. Zum einen zu einer nationalen Minderheit und zum anderen, weil wir als bekennende Christen automatisch als Opposition angesehen wurden, obwohl wir politisch überhaupt nicht aktiv waren.
Bitte erzähl uns auch etwas mehr über deinen Vater. Wie ist er zum Glauben gekommen und welchen Preis war er bereit, dafür zu zahlen?
Ich spreche gerne über meinen Vater. Er hat mein Leben geprägt. Er ist in einer sehr armen Familie geboren, als der zweite von insgesamt 9 Kindern. Und er hat zunächst einmal in seiner Kindheit sehr viel Hartes erlebt. Armut, Schwierigkeiten, aber gleichzeitig lebt er in seiner eigenen Welt. Er war ein Lausbub.
Okay.
Und er liebte Streiche und er hatte also viele Flausen im Kopf. Als der Zweite Weltkrieg stattfand, war seine größte Sehnsucht als junger Teenager, dass er das noch erleben darf, dass er mitkämpfen darf. Sein Vater war einberufen zum Militär. Sein ältester Bruder sorgte für die Familie. Er arbeitete auf dem Feld und half überall. Und mein Vater, der hat zunächst einmal den Ernst des Lebens nicht begriffen. Aber dann geschah etwas Dramatisches. Sein Bruder, den er verehrt hat, und der für ihn ein Vorbild war, hat sich das Leben genommen.
Warum das?
Er hat 4 Tage vor seiner Hochzeit sich erschossen. Es war so, dass während sehr viele Männer im Krieg einberufen waren, er auch auf anderen Höfen ausgeholfen hat. Und obwohl er ein tiefgläubiger junger Mann war, hat er ein Verhältnis angefangen mit einer verheirateten Frau. Zugleich wollte er dann von diesem Verhältnis loswerden. Er hat ein Mädchen kennengelernt, er wollte sie heiraten, aber er verurteilte sich selbst. Er hat es nicht verkraftet, dass er so versagt hat. Und so hat er an einem Donnerstag, während die Familie sich auf die Hochzeit vorbereitete, die am Sonntag stattfinden soll, saß er da im Untergeschoss des Hauses und war am Schreiben. Und sein Vater fragte ihn, was schreibst du? Und er sagte, ja, ich schreibe für unsere Hochzeit. Aber in Wirklichkeit war es sein Abschiedsbrief, den ich viele Jahre später selber zu Gesicht bekam. Ein Brief, der mich sehr bewegt hat, weil er in diesem Brief sich verurteilt und leider nicht begriffen hat, dass Gottes Liebe und Vergebung so groß sein kann, dass für ihn auch eine Möglichkeit zum Weiterleben da ist.
Das ist dramatisch.
Und den nächsten Tagen, als er dann beerdigt wurde, hat seine Braut statt einem weißen einen schwarzen Schleier getragen.
Ja.
Und dieser Verlust hat meinen Vater völlig umgeworfen. Plötzlich hat er begriffen, dass das Leben mehr ist als Spaß, als Blödsinn machen. Und was er ursprünglich wollte, er wollte Geld verdienen. Er wollte einfach weg aus der Armut. Er wollte studieren. Für ihn war Bildung der Ausweg. Aber dann hat er gemerkt, Geld, Bildung und alles andere sind nicht wirklich der Ausweg, sondern es gibt etwas anderes. Und diese Erschütterung hat ihn zu Gott getrieben. Und so hat er dann seine Bekehrung erlebt.
Es ist oft so, dass Not einen zu Gott treibt.
Ja, ja, so war das.
Und hat er dann Antworten auf seine Fragen gefunden?
Er hat angefangen, Gott zu suchen. Mhm. Und er hat Antworten gefunden, er hat Frieden gefunden. Und er hat als junger Mann dann in der Taufe sein Leben Gott übergeben. Und dann geschah etwas mit ihm. Plötzlich wurde ihm klar, es gibt nichts Sinnvolleres im Leben, als das Evangelium anderen Menschen weiterzugeben.
Das kostete damals im kommunistischen Rumänien aber einiges an Mut.
Zu diesem Zeitpunkt waren die Kommunisten noch gar nicht an der Macht.
Oh, okay.
Der Krieg war dann zu Ende und es war eine sehr unsichere Zeit. Und als sie dann die Macht ergriffen haben, war er bereits Theologiestudent in der Nähe von Kronstadt, von Brasov, in Stupin, und hat dann in den Ferien als Buchevangelist, als Student gearbeitet, um Geld zu verdienen und überhaupt um Menschen mit Gott in Berührung zu bringen. Und ja, dort während eines solchen Einsatzes in der Stadt Oradea, in der Nähe der ungarischen Grenze, wurde er vom Geheimdienst dann festgenommen.
Wurde er eingesperrt?
Zu diesem Zeitpunkt waren dann die Kommunisten an der Macht und was er nicht wusste war, dass gerade in dieser Stadt ein furchtbarer Mensch an der Macht war, der willkürlich ohne Prozesse Menschen hingerichtet hat.
Hilfe!
Und er wurde zu ihm gebracht und als er seine Bücher gesehen hat, hat er ihn verspottet. Sie haben ihn auch ein paar Mal getreten oder so. Aber er hat sich aufgeregt über das Buch Der Weg zu Christus von Ellen White, weil darauf abgebildet war ein Mann im Anzug, Krawatte. Und das war schon verdächtig.
Westlicher Look.
Ja, in der Zeit, in der das Proletariat die Macht übernommen hat, war jeder, der gepflegt aussah, verdächtig. Aber sehr bald hat mein Vater festgestellt, dass er eigentlich nur ein kleiner Fisch war und dass man etwas ganz anderes mit ihm vorhatte. Man legte ihm eine Liste vor, eine ganze Liste Namen von adventistischen Pastoren.
Okay.
Und sie wollten, dass er bezeugt, dass diese alle politisch aktiv sind, gegen den Staat sind.
Sie suchten Denunzianten.
Ja, und diese Leute saßen bereits zum Teil schon im Gefängnis und das hätte für sie unter Umständen ein Todesurteil bedeutet damals, in dieser Phase. Und mein Vater hat es erkannt, er kannte die Leute gar nicht. Und er hat dem Mann gesagt, ich kenne sie nicht, das spielt keine Rolle. Du unterschreibst und du kannst gehen. Und dann hat er gesagt, das kann ich nicht machen. Daraufhin hat er ihm gesagt, also du kommst ja hier lebend nicht mehr raus. Er sagte ihm, deine Knochen werden hier in einem Verlies verrotten, wenn du nicht unterschreibst. Ich habe später meinen Vater gefragt, ob er Angst hatte.
Und?
Und er sagte, überhaupt nicht. Er war ganz ruhig und er sagte, er spürte die Gegenwart Gottes.
Gott lässt einen nicht im Stich.
Und plötzlich kam ein Soldat meldete dem Kommandanten, dass ein hoher Offizier aus Bukarest gerade angekommen ist. Und während er das meldete, kam der hohe Offizier schon rein. Und er hat, alle standen stramm und salutierten. Und dann fragte er so nebenbei, was machst du da? Ach, da ist ein junger Verrückter, der noch an Gott glaubt und so. Und daraufhin sagte der Offizier, was für ein Glaube ist das? Ja, ein Adventist. Ach, weißt du was, ich möchte heute auch meinen Spaß haben. Gib ihn mir. Und dann hat er ihn gepackt, hat die Türen mit dem Fuß aufgetreten, hat laut geflucht, Türen wieder zugeknallt, ging durch leere Büros und als sie weit genug waren, drehte er sich um, wie umgewandelt, schaut ihn freundlich an und grüßt ihn, rumänisch, Pacea Domnului, das ist ein Gruß in der Adventgemeinde. Mein Vater hat es nicht gefasst. Er wusste nicht, wen er vor sich hat.
Das glaube ich.
Und dann sagte er ihm, wissen Sie was, sagte er, es hat keinen Wert. Sie können nicht weiter Literatur verkaufen. Verlassen Sie die Stadt so schnell wie möglich.
Und damit war er frei.
Öffnete eine Tür, gab dem Soldaten Befehl, salutieren Sie beim Weggehen dieses Mannes. Und so war mein Vater frei. Und dieses Erlebnis hat ihn ganz stark bestärkt in seiner Berufung, Prediger zu werden.
Das ist ein wunderbares Erlebnis, wie Gott für seine sorgt. Er hat ja dann auch noch Militärdienst ableisten müssen.
Ja, genau. Wie war das? Es hat ihn dann doch eingeholt, letztendlich. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ein paar Tage später stand in der Zeitung eine kurze Meldung, dass dieser hohe Offizier aus Bukarest mit einer kleinen Maschine in den Westen sich abgesetzt hat.
Oh.
Das heißt, es war ein perfektes Timing Gottes. Und mein Vater wollte dann seine Studien fortsetzen, dann bekam er seine Einberufung zum Militär und musste dann, weil er schon diese Vorgeschichte hatte, 2 Jahre und 9 Monate in einem Arbeitsdienst unter Tage in Lupen und später in Orikan in einem Kohlenbergwerk ganz tief in der Erde unter schlimmsten Voraussetzungen arbeiten. Es gab sehr oft Wasser, das ausgeströmt ist oder Gas, das ausgeströmt ist oder die Mine war nicht richtig professionell abgestützt und sehr häufig kamen Menschen um.
Also es war sehr gefährlich.
Es war sehr gefährlich, er war einmal auch verschüttet, aber Gott hat ihn bewahrt.
Gott sei Dank. Ihr habt zu Hause in der Familie Deutsch gesprochen. Wie kam das?
Ja, wir sind eine bunte Familie.
Eine bunte Familie?
Ja, mein Vater ist Ungar, meine Mutter ist Deutsche, die gehörte zu den Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen. Und wir lebten dann in Rumänien. Also es bedeutete, mit 3 Sprachen aufzuwachsen. Aber in der Zeit vor der Einschulung sprach meine Mutter mit uns überwiegend Deutsch. Wenn mein Vater zu Hause war, sprach sie dann auch Ungarisch mit uns, weil er zu der Zeit kein Deutsch konnte.
Dann bist du 3-sprachig aufgewachsen.
Ja.
Aber sag, wie ist es deiner Mutter als Deutschstämmige dort in Rumänien ergangen, nachdem die Kommunisten die Macht übernommen haben?
Ja, das ist die andere dramatische Linie, wirklich dramatische Linie. Schon die Großeltern meiner Mutter, also meine Urgroßeltern, waren Adventisten. Sie waren die ersten Adventisten im Weilau, in einem kleinen Ort. Und am Anfang war es sehr schwer für sie, weil in der ganzen Umgebung alle lutherisch waren und es verachtet haben, dass sie am Sabbat nicht arbeiten, auf dem Feld arbeiten. Mein Großvater, also der Vater meiner Mutter, der war Uhrmachermeister. Und als die Deutschen nach Sächsisch Regen kamen, in meine Heimatstadt, gab es ein schlimmes Erlebnis. Mein Großvater hatte mehrere jüdische Angestellte. Und die Juden wurden dann eingesammelt mit ihrem gelben Stern und so. Und zwei deutsche Soldaten betraten seine Werkstatt und haben sich gefreut, einem Deutschen zu begegnen. Er sah aber auf ihrem Gürtel Gott mit uns.
Und da er auf dem Gürtel von wem?
Von den Soldaten.
Von dem Soldaten.
Das war so auf ihrer Schnalle drauf, Gott mit uns.
Ja.
Und er schaut die beiden Jungs an und er war noch nie diplomatisch.
Dein Großvater?
Mein Großvater. Und er sagte ihm, ihr habt den Krieg verloren. Gott ist nicht mit euch. Und sie schauten ihn an und wurden wütend, und wieso? Und dann sagte er, weil ihr das den Juden antut. Ihr habt den Krieg verloren. Und zu dem Zeitpunkt waren sie auf dem Vormarsch. Und einer von beiden zückte eine Waffe und wollte ihn erschießen. Ich weiß nicht, ob es so weit gekommen wäre, aber sie waren wütend. Da betrat ein deutscher Offizier die Werkstatt, erkannte die Szene, er gab Befehl, dass sie weggehen, und fing an zu weinen. Warum und das? Sagte, Herr Nösner, Sie haben recht, wir haben den Krieg verloren. Er hat es genauso erlebt, und obwohl als Kommandant und Offizier hat er auch selber sehr darunter gelitten. Das Tragische war nur, als dann die Deutschen auf dem Rückzug waren, kam die sowjetische Armee, die Rote Armee. Mhm. Und die waren erbarmungslos. Die kamen rein, ein Soldat hat meinem Großvater eine Pistole an die Schläfe gehalten und hat gesagt, er soll ihm sofort aus diesem Wecker eine Armbanduhr machen. Das geht ja gar nicht. Aber mein Großvater sagte ihm, gut, inzwischen gehst du und holst mir einen Sack Mehl. Denn er brauchte Lebensmittel. Und der ging. Inzwischen hat mein Großvater einfach die Uhr um eine andere ausgetauscht und hat sie ihm gegeben. Aber letztendlich wurde dann meine Familie, also Großvater, meine Mutter als 17-Jährige, ihre 19-jährige Schwester und ihr 16-jähriger Bruder wurden nach Russland deportiert, um das wieder aufzubauen, was die Deutschen zerstört haben, weil ihr ja Deutsche seid.
Ja, ja.
Und Russland war dann dramatisch. Also 50% der Menschen in diesen Arbeitslagern starben am Hunger, an Typhus, an Kälte. Die mussten zum Teil bis zu minus 40 Grad und schrecklichem Sturm draußen arbeiten.
Dass das ein Mensch überleben kann.
Ja.
Aber deine Mutter hat überlebt.
Mein Großvater hat nach einem Jahr, weil er nur noch 36 Kilo gewogen hat, da kam das Internationale Rote Kreuz und hat dann die Leute, die total schwach waren, einsammeln lassen. Und er durfte nach einem Jahr nach Hause. Es war für ihn nur schrecklich, dass er seine Kinder dort in dieser Hölle zurücklässt. Meine Mutter und ihre Schwester blieben noch 2,5 Jahre.
Das ist eine lange Zeit.
Und ihr Bruder blieb noch 5,5 Jahre.
Hat er auch überlebt?
Er hat auch überlebt und war einer der Letzten, die überhaupt aus der Sowjetunion, aus einer solchen Deportation zurückgekommen sind.
Deine Familie hat Schlimmes mitgemacht.
Ja.
Aber sie waren auch mutig. Sie waren auch mutig. Nun zu dir. Wie hast du als Kind den Glauben deiner Eltern erlebt?
Diese Frage erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. Ich kenne so viele Menschen, die ein gestörtes Verhältnis zur Kindheit haben. Ich habe sehr liebe Eltern gehabt, nicht perfekte, aber sie haben fast alles richtig gemacht.
Das hört sich gut an.
Sehr wertvoll war für mich die Herzenswärme meines Vaters und auch meiner Mutter und ihre Liebe zu Gott. Ihre Hingabe zu Gott, die Familienandachten. Meine Mutter saß am Flügel und hat gespielt und sie hat uns mitgenommen. Wir haben immer neue Lieder kennengelernt, spannende Geschichten. Sehr häufig waren Gäste anwesend. und wir waren glücklich.
Wie konnte deine Familie in dieser Drangsal dann unter dem Diktator Nicolae Ceausescu durchhalten? Was hat euch ermutigt und gestärkt?
Wir wussten tatsächlich nicht, was morgen passiert. Mein Vater wurde oft abgeholt von der Securitate. Und nie wussten wir, ob er zurückkommt. Es war diese böse Zeit. Aber irgendwie war es trotzdem so, dass wir ruhig schlafen konnten. Gott hat seine Engel gesandt und ich empfand überhaupt, wir bewohnten ein sehr altes Haus, etwa 300 Jahre alt, mit Mauern von 80 cm Dicke und überall an den Fenstern, also hohe Räume und an den Fenstern Gitter. Das waren alte armenische Häuser. Und ich empfand als Kind, wir sind in einer Festung. Ich fühlte mich geborgen da drinnen. Und in diesem Haus war auch die Gemeinde, die Adventgemeinde. Das heißt, wir wohnten Tür an Tür zur Gemeinde. Und ich empfand es als Fest, wenn der Sabbat kam. Meine Freunde kamen dazu. Die Gemeinde hat sich zum Sabbatanfang versammelt. Wir durften ja nur während dieser 24 Stunden zusammen sein.
Sabbatanfang, das bedeutet für Adventisten Freitagabend?
Freitagabend, dann am Sabbatvormittag der Gottesdienst und Sabbatnachmittag der Gottesdienst. Und anschließend hat dann immer noch der Gemeindechor geprobt, weil man außerhalb dieser 24 Stunden die Räume nicht nutzen durfte.
Also ihr durftet nur an dem Sabbat, dem biblischen Ruhetag, Gottesdienst feiern und sonst war es nicht erlaubt?
Nein. Es war nur erlaubt, wenn kirchliche Feiertage waren, da haben sie es toleriert, zu Ostern oder Pfingsten oder Weihnachten. Das hat die Gemeinde auch genutzt und hat dann auch an Wochentagen eben zu Heiligabend einen Gottesdienst gehalten oder Pfingsten oder Ostern.
Ja. Und dein Vater war Prediger in dieser Gemeinde?
Er war Prediger in dieser Gemeinde und in diesem Bezirk. Zu diesem Bezirk gehörten vier Gemeinden und fünf Gruppen.
Die hat er alle betreut?
Die hat er alle betreut. Und anfangs hatte er ein Pferd und Kutsche. Aber das mit dem Pferd hat nicht lange gehalten, weil das Pferd sehr scheute vor Autos. Okay. Es gab zwar sehr selten Autos auf der Straße, aber dann konnte man das Pferd kaum im Griff haben. Und einmal wären wir fast mit dem Pferd und mit dem Wagen in den Fluss reingekommen und dann hat mein Vater das Pferd verkauft und dann war er erstmal zu Fuß unterwegs. 10 Kilometer, 15 Kilometer zur nächsten Gemeinde, 20 Kilometer, egal bei welchem Wetter.
Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Genau. Dein Vater als Prediger, ihr habt ja da auch Urlaub gemacht, sozusagen Urlaub in den Karpaten und da gab es auch einen Waldenser-Eid. Was steckt da dahinter?
Ja, ist eines der schönsten Erinnerungen in meinem Leben. Es war so, dass alles überwacht war, auch der Gottesdienst. Im Gottesdienst gab es Teilnehmer, die anschließend dem Geheimdienst gemeldet haben, was dort gesagt wurde. Und bei Predigerversammlungen, also beim Pastoren zusammen waren, konnte man nicht wirklich eine Arbeitsbesprechung durchführen.
Wusstet ihr, wer diese Spione waren?
Zum Teil schon. Zum Teil nicht, aber man bekam mit der Zeit ein Gefühl dafür. Und auch bei diesen Predigerversammlungen wurde Blabla gemacht. Also der Staat gelobt und die Freiheit, die wir haben. Und also es war eine Show. Aber Prediger, denen sehr stark am Herzen lag, dass Gemeinden wachsen, dass Menschen getauft werden, dass das Werk Gottes vorangeht. Die haben es organisiert, getarnt als Familienfreizeit für Pastorenfamilien in den Karpaten. Und da trafen wir uns, haben dort gezeltet. Da oben war es sehr frisch, auch im Sommer. Das Essen schmeckte nach Rauch, weil alles am offenen Feuer zubereitet wurde. Und wenn dann die Nacht kam und das Lagerfeuer brannte, dann fing der Tag erst richtig an.
Was ist dann passiert?
Pläne wurden gelegt wie man trotz allem Bücher herausbringen kann, wie man junge Menschen unterrichten kann, was passiert, wie kann eine zukünftige Predigergeneration heranwachsen, obwohl es keine Predigerausbildung mehr gibt. Mhm. Und dann haben wir einen Altar gebaut aus Steinen, die herumlagen. Jeder hat was mitgebracht. Und an diesem Altar haben wir uns versammelt und die Waldenser waren unser Vorbild.
Warum gerade die Waldenser?
Weil es keine andere Gruppe in der Kirchengeschichte gibt, die es mit Gottes Hilfe geschafft hat, über 1000 Jahre lang trotz Verfolgung durchzuhalten. Und ihr Motto war ja, Lux lucet in tenebris, das Licht leuchtet in der Finsternis. Ja. Und unser Motto lautete, wir müssen es weitertragen, diese Fackel, dieses Licht. Mhm. Und so haben wir auch als Kinder, ja, wir wurden sogar als Kinder zu Waldensern geschlagen. Aber, also es hat nicht wehgetan.
Ja, ja.
Es war ein Versprechen vor Gott, dass wir Gott treu sein wollen.
Und das hast du durchgehalten.
Das habe ich erlebt, es hat mich geprägt. Das Tragische war nur, dass nach 10 Jahren jemand sogar aus diesem Kreis der Vertrauten alles verraten hat.
Das ist traurig, das tut weh. Ja. Wie konntet ihr jetzt als Predigerfamilie zu der damaligen Zeit überleben?
Finanziell?
Ja.
Es gehörte zu den Methoden des Staates, dass sie auch die Gelder der Gemeinde kontrolliert haben. Das heißt, es gab offiziell die Abrechnung jeder Gemeinde mit der Vereinigung, also die Zehnten und Gaben. Aber die Vereinigung durfte nicht wirklich selber bestimmen, die Höhe der Gehälter von Predigern. Das heißt, sie haben es zwar formal gemacht, aber das war vom Staat diktiert und der Staat legte großen Wert darauf, dass dieses Gehalt so klein ist, dass es den Leuten es austreibt, Prediger zu sein. Mhm. Aber ich habe erlebt, wie mein Vater immer, wirklich immer, wenn er aus den Gemeinden nach Hause kam, einen Krug mit selbstgemachtem Traubensaft mitgebracht hat und Lebensmittel und alles. Und wir haben ununterbrochen die Hilfe Gottes erfahren.
Also die ganze Gemeinde hat zusammengehalten.
Ganz stark.
Und ihr habt sogar oft Gäste gehabt, die ihr auch bewirtet habt.
So war das. Sie haben sich auch nicht angemeldet, wenn Wochenmarkt war oder sie was in der Stadt erledigen mussten. Ja, wir saßen am Mittagstisch, die Tür öffnet sich, es gab gar keine Klingel. Da standen sie im Raum, meine Mutter stand auf, holte die nächsten Teller, die setzten sich und es war wirklich, wir waren wirklich knapp bei Kasse, aber wir haben nie gehungert. Es war nun manchmal recht schmal.
Mhm. Aber Gott hat trotzdem immer euch erhalten.
Ja.
Die Lücke ausgefüllt, die der Staat zugelassen hat. Du sitzt jetzt hier in schicker Businesskleidung, aber das war so, dass du als Kind kräftig mit angepackt hast. Und da gibt es eine Geschichte mit einem Truthahn. Möchtest du uns diese erzählen?
Ja, also später gab es eine Schuluniform und dann waren alle gleich. Aber in der ersten Klasse war es noch tatsächlich so, dass ich mit einer etwas zu langen Jacke, die mehrere Flicken drauf hatte, in die Schule ging und sehr gehofft habe, dass die anderen diese Flicken nicht bemerken.
Ja.
Ja, das mit dem Truthahn war dann später, als es schon besser ging, auch finanziell besser ging, und wir dann umgezogen sind in einen neuen Bezirk. Wir wohnten dann bei meinem Großvater, bei meinem deutschen Großvater. Mhm. Und ich habe so als Teenager die Aufgabe gehabt, wenn es notwendig war, Tiere zu schlachten. Aber nur mit einer Methode. Es durfte nur ein Schlag sein, den die Tiere nicht mitbekamen, mit der Axt.
Boah.
Und es war kurz vor Weihnachten. Ich hatte ein starkes Tier vor mir, so etwa 10 Kilo schwer, einen Truthahn. Dem habe ich die Beine und die Flügel zusammengebunden, denn ich wusste, wie stark das Tier ist. Und es war 30, 40 Zentimeter Schnee draußen. Und ich bin hinter die Scheune gegangen, da war noch ein Holzklotz und mit der Axt und wollte dort das Tier schlachten. Und meine jüngere Schwester, die in ihrem Leben immer schon sehr neugierig war, 5 Jahre jünger als ich, sie verfolgte mich. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, Christine, sei so gut. Das ist nichts für dich. Aber sie wollte unbedingt dabei sein. Und irgendwann war ich müde, das zu wiederholen und habe es gelassen. Und habe dann das Tier so hingelegt, dass der Kopf auf diesem Holz war. Und ich holte die Axt. Und in dem Augenblick, als ich zugeschlagen habe, der Kopf war weg, hat sich aber das Tier die Flügel gelöst. Und das Tier hat nichts mehr gewusst, was es gemacht hat, aber instinktiv bewegte er sich weg von mir.
Ohne Kopf?
Ohne Kopf, das Blut spritzte auf Richtung meiner Schwester. Und sie hat vorher zugeschaut, so 2,5 Meter, 3 Meter entfernt. Und da sie sah, dass der Truthahn ohne Kopf auf sie zufliegt, wollte sie flüchten, aber sie konnte nicht schnell flüchten, weil der Schnee tief war und es hat eine Blutspur hinterlassen. Das war so dramatisch. Die hat so einen Schock gehabt. Sie zitterte am ganzen Körper sozusagen.
Ja. Der hat das bestimmt nie wieder freiwillig mit angeguckt.
Ich darf das heute noch nicht jedes Mal ansprechen.
Als du in die Schule kamst, als du eingeschult wurdest, fing natürlich jetzt der Ernst des Lebens an. Wie war das für dich? Die Herausforderung war ja Unterricht am Sabbat. Das ist der biblische Ruhetag, den ihr als Adventisten eingehalten habt. Wie seid ihr damit umgegangen?
Ich werde diesen 15. September 1962 nie vergessen. Es war 4 Tage vor meinem Geburtstag, vor meinem 7. Geburtstag. Es war Sabbat und ich hatte große Freude in mir, weil an diesem Tag mein Vater in unserer Gemeinde, wo wir gewohnt haben, den Dienst hatte. Und ich freute mich immer, wenn mein Papa da war. Und an diesem Morgen war er ernst. Ich wusste, an diesem Tag, an diesem Samstag ist Einschulung. Und ich werde nicht hingehen, war für mich klar. Mhm. Aber bevor wir in den Gottesdienst gingen, schaut er mich an und ich habe ihn zum ersten Mal weinen sehen. Und ich fragte den Papa, warum weinst du? Und dann sagt er mir, du weißt, dass heute Sabbat ist. Und du weißt, dass der Sabbat dem Herrn Jesus gehört, sein Tag ist. Und auch wir gehören ihm. Ich darf dir heute nicht mehr bestimmen, ob du in die Schule gehst oder nicht.
Er hat die Entscheidung dir überlassen.
Ganz genau. Er sagte, wenn ich dir sagen würde, dass du nicht hingehst, würde ich ins Gefängnis kommen. Mhm. Du darfst handeln, wie du es für richtig hältst. Du weißt, was du gelernt hast. Und ich sagte zu ihm, Papa, das ist für mich überhaupt keine Frage. Aber als wir dann im Gottesdienst saßen, und ausgerechnet unserem Haus gegenüber und der Gemeinde gegenüber war die Schule, nur 50 Meter entfernt. Ja. Da hörte ich in der großen Pause den Lärm und ich war aufgeregt und ich wusste nicht, was mit uns passieren wird. Zum allem Überfluss waren es gleich 5 adventistische Kinder in unserer Gemeinde, die eingeschult werden sollten und die an diesem Sabbatmorgen im Gottesdienst waren. Wir hatten keine Vorstellung davon, was passieren wird am Montag. Wir haben gebetet dafür, die Erwachsenen haben für uns gebetet. Ja. Aber ich habe schlecht geschlafen, der Sonntag wollte nicht aufhören. Und am Montag musste mein Vater weg. Meine Mutter hat in der Andacht innig für mich gebetet, für uns gebetet. Und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und dass wir dann in der Klasse waren, 45 Kinder in einer Klasse.
Davon fünf
Adventisten. Dann kam es dazu, dass der Lehrer uns 5 nach vorne zitiert hat. Und alle anderen 40 Kinder staunten und schauten uns an. Und er fragte uns, ob wir das gut finden, dass wir zur Einschulung nicht erschienen sind. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind Adventisten und Sabbat und Gottesdienst. Und interessanterweise hat dieser Lehrer nicht viel gesagt darauf, sondern er hat gesagt, darauf kommen wir zurück. Ihr könnt auf eure Plätze gehen. Und in dieser Woche hat er uns besucht, meine Eltern besucht. Und mein Vater hat sich mit ihm unterhalten. Und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass dieser Mann selber kein heißer Verfechter des Systems war.
Euer Glück.
Ja, und er war so freundlich. Und er hat dann ausgemacht mit meinem Vater, dass wir fehlen dürfen. Er wird uns ab und zu ausschimpfen, öffentlich.
Das wusstest du, ja, dass diese Show dann laufen wird.
Ja, aber es passiert nichts. Und das ist dann so gewesen, dass er vielleicht ein-, zweimal während der 4 Jahre in der Grundschule sehr halbherzig uns ans Herz gelegt hat, am Samstag zum Unterricht zu kommen, und wir wussten Bescheid. Aber er hat, also der liebe Gott hat eingegriffen, und es war ein sehr guter Lehrer, von dem ich sehr viel gelernt habe, und Gott hat dafür gesorgt.
Das ist wunderbar.
Ja.
Jetzt warst du in den späteren Schuljahren ja trotzdem der Propaganda der Kommunisten ausgesetzt. Ist das an dir abgeprallt oder hat es deinen Glauben ins Schwanken gebracht?
Es ist an mir nicht abgeprallt, obwohl ich so viel Schönes erlebt habe. Zu Hause, obwohl die Gemeinde das Wichtigste für mich war, obwohl ich an Gott geglaubt habe, erlebte ich dann, dass ich ein Außenseiter bin, ab der 5. Klasse. Und eine sehr von mir sehr geschätzte Geschichtslehrerin sagte in meiner Abwesenheit an einem Samstag im Unterricht, dass Menschen wie ich immer an der Peripherie der Gesellschaft bleiben werden, und hat sich sehr verächtlich geäußert. Das hat mir sehr weh getan.
Denn du hattest ja Pläne und Träume, wie sie
genau,
in der Jugend.
Genau, und ich habe die geschätzt, und es war ein toller Unterricht, den sie hatte. Und ich wurde dann auch sehr bald mit der Evolutionstheorie konfrontiert, dann auch mit dem materialistischen Marxismus. Und das klang logisch. Und dieses ständige in der Angst leben müssen, ständig aufpassen müssen, das reichte mir. Ich wollte nicht so leben. Und dann wachte in mir auch der Wunsch auf, ich wollte gerne später mal Arzt werden. Und mir war völlig klar, ich werde kaum jemals Arzt, wenn ich in dieser Rolle bleibe. Und dazu kam dann natürlich, dass ich als Teenager auch meine spezifischen Versuchungen hatte. Ich stand da in einer Gruppe von Jungs, und die haben geraucht, und irgendwann habe ich dann auch eine mitgeraucht. Und wenn ich nach Hause ging, dann bin ich durch die Gärten nach Hause und habe unterwegs Schnittlauch geholt und gekaut, denn ich wusste, wenn ich zu Hause meine Mutter begrüße, muss ich ihr einen Kuss geben, und sie wird es riechen. Und da passierte das Schlimmste. Ich roch nach diesem Schnittlauch, meine Mutter hat den Rauch gerochen, aber das Schlimme war, sie kam nie auf die Idee, dass ich geraucht hätte, sondern sie sagte, ach du Armer, du musst das mit einatmen. Und ich kam mir vor wie der letzte Heuchler. Ich entfernte mich immer mehr von Gott. Äußerlich war ich dabei, wenn man mich gebeten hat, in der Andacht ein Gebet zu sprechen. Ich wusste, was ich sagen muss, aber ich war ein Heuchler. Ich war immer noch am Sabbat im Unterricht, nicht im Unterricht, sondern in der Gemeinde.
Aber dir ging es praktisch wie deinem Onkel, der sich umgebracht hat, diese Schuld entfernt von Gott.
Ja, die Schuld entfernt von Gott, und ich war auch innerlich zwiespältig, weil ich wirklich in Frage gestellt habe, ob es diesen Gott gibt. Ich liebte meine Eltern, aber der Marxismus sagt ja, dass Religion Opium fürs Volk ist, eine Erfindung, mit der man die Massen beherrschen kann. Und was, wenn es diesen Gott wirklich nicht gibt, sondern wenn es nur das gibt, was man beweisen kann, das Materielle, das Wissenschaftliche, das Aufgeklärte. Ich wollte nicht rückständig sein.
Ja, und du hattest dann diesen Kampf. Du wolltest Medizin studieren, du wusstest, als Adventist kannst du das nicht. Du wolltest mit dabei sein, nicht ausgegrenzt sein. Du musstest eine Entscheidung treffen.
Ja.
Was hat diese Glaubenskrise mit dir gemacht?
Ich bin sehr dankbar für diese Glaubenskrise. Zugleich erschrecke ich heute noch, wenn ich darüber nachdenke, es hätte alles wirklich schief gehen können. Mhm. Ich spreche von den wichtigsten 5 Minuten meines Lebens. Ich war in der 9. Klasse, gegen Ende des Schuljahres, und ich liebte Literatur und besonders ungarische Literatur. Und meine Lehrerin mochte mich und förderte mich. Aber ich wusste genau, dass ihr Mann beim Geheimdienst tätig ist. Und eines Tages sagte sie mir in der großen Pause, bleib zurück, ich muss was mit dir besprechen. Und dann sagte sie mir, dieses Gespräch hat nicht stattgefunden. Mhm. Und er sagt sie, ich muss dir was sagen, weil du mir leid tust. Du wirst aus dieser Schule rausgeworfen, weil du am Samstag nicht zum Unterricht kommst. Und nicht nur das. Du wirst so hinaus befördert, dass du kein Gymnasium in ganz Rumänien besuchen mehr darfst. Du wirst kein Abitur machen können. Deshalb kann ich dir nur raten, ab nächsten Samstag da zu sein. Ich bin da raus. Ich war wie benommen. Draußen im Schulhof waren gefühlt 1200 Schüler. Ja. Großer Lärm um mich herum und mich hat der Schlag getroffen.
All deine Träume sind
ja, und meine erste Reaktion war, ich schäme mich das nicht, meine erste Reaktion war, ich gehe nach Hause, ich sage meinen Eltern, ich schätze euch sehr und ich respektiere euren Glauben, ja. Ich will aber kein Außenseiter sein, ich werde ab jetzt Samstag zum Unterricht gehen. Und ich werde ihnen offen meine Zweifel sagen und auch meine Heuchelei, und alles, was nicht richtig war. Aber dann hörte ich in mir eine Stimme. Nicht akustisch, aber sie war ganz laut. Mhm. So, du willst nur das glauben, was bewiesen ist. Aber woher weißt du, ob es diesen Gott nicht doch gibt? Aha. Und ich antwortete innerlich, also nicht laut. Hör auf, das ist nur mein anerzogenes Gewissen. Das ist nur meine Erziehung. Und die Stimme sagt mir, du machst es dir sehr leicht. Du willst nur den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Kannst du dich noch respektieren?
Das war eine Herausforderung.
Aber ich lehnte mich dagegen auf. Ich sagte, wie soll ich das herausfinden, ob es diesen Gott wirklich gibt? Woher soll ich das wissen? Ich will das nicht, indem ich das in einem Buch lese, wie in der Bibel. Ich will es nicht, wenn ich das von jemandem höre. Ja, ich weiß die Lösung. Ich muss das selber herausfinden. Ich suche diesen Gott höchstwahrscheinlich. Und ich schäme mich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das dachte. Höchstwahrscheinlich werde ich nichts finden. Aber wenn er da ist und er hat sich bei mir nicht offenbart, darf er mich nie zur Rechenschaft ziehen, denn ich habe ihn ehrlich gesucht.
Aber da gibt es ja diese Verheißung in der Bibel. Jeremia, hast du wohl übersehen.
Ja, im Propheten Jeremia, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen.
Und du hast aufrichtig gesucht.
Ich habe aufrichtig gesucht. Und plötzlich, es waren noch die 5 Minuten nicht vorbei, wusste ich, was ich machen muss. Ich muss Zeit gewinnen. Ich darf meinen Eltern nichts erzählen von dem, was jetzt in mir vor sich geht, sonst würden die ständig auf mich einreden. Mhm. Das brauche ich nicht. Ich bin schnurstracks zum Direktor ins Büro. Und die Sekretärin war recht forsch und hat mich gefragt, ob ich unbedingt mit ihm reden muss. Ich sagte ja. Da hat sie mich vorgelassen und der Direktor war eine Respektperson. Ich hatte immer Scheu vor ihm, er wirkte unnahbar. Und der wirkt doch jetzt so ernst. Und ich habe gesagt, Herr Direktor, Genosse Direktor, ich möchte, in ein paar Tagen ist das Schuljahr zu Ende, ich möchte meine Schulunterlagen bekommen, meine Personalakte sozusagen. Ja. Dann schaut er mich an und sagt, wieso? Dann habe ich ihm nur gesagt, das ist meine persönliche Entscheidung.
Du warst mutig.
Da schaut er mich an, plötzlich ganz freundlich. Und er sagt, hör mal zu, du bist ein guter Schüler. Verlass die Schule nicht. Es geht niemandem was an, was du denkst. Oh. Damit hat er sich auch verraten.
Ja.
Er hat nicht viel mehr gesagt. Bleib hier an der Schule, mach du Abitur.
Aber wie konntest du das?
Ich konnte nicht.
Ja?
Dann habe ich ihm gesagt, ich danke Ihnen sehr, aber ich bleibe bei meiner Entscheidung. Er sagte, gut.
Du durftest es ja nicht verraten von dem Gespräch mit der Lehrerin.
Ich bin dem Rauswurf zuvor gekommen. Damit hatte ich die Option und ich hatte eine Idee. Mhm. Die Abendschule. In der Abendschule, auf dem zweiten Bildungsweg, gab es nur 5 Tage Unterricht.
Kein Sabbat.
Kein Sabbat, aber immer von 17 Uhr bis 22.30 Uhr oder 22 Uhr Unterricht. Und ich habe gewusst, dass man 119 Stunden Unterrichtsstunden fehlen darf. Und trotzdem wird das Schuljahr anerkannt, wenn man die Prüfungen besteht, weil die Arbeiter Schwierigkeiten haben und so weiter. Das war mein Plan. Und so habe ich meine Akten bekommen, das Schuljahr war zu Ende. Meine Freunde haben gesagt, du bist verrückt. Die sind mit dem Mädchen ins Schwimmbad gegangen und haben schöne Zeit gehabt. Was habe ich gemacht? Ich musste eine Arbeit finden, denn das war die Voraussetzung, damit ich im Abendgymnasium aufgenommen werde. Und so habe ich als Tagelöhner in einem Weinberg begonnen. Ich hatte keine Ahnung davon. Es war ein staatlicher Betrieb. Und habe 12 Stunden am Tag im Weinberg gearbeitet.
12 Stunden? Also nicht 8 Stunden wie heute?
Nein. Und ich verstehe das Gleichnis hier so gut. Und die Empörung der Arbeiter, die 12 Stunden arbeiten und dasselbe bekommen wie die anderen, die nur 1 Stunde gearbeitet haben. Naja, aber das war nur vorübergehend. Und dann habe ich eine Arbeitsstelle in einer Schuhfabrik bekommen, als ungelernter Hilfsarbeiter.
Ja.
Aber da musste ich 10 Kilometer mit meinem Fahrrad jeden Morgen hinfahren, Nachmittag 10 Kilometer zurück und dann schnell ins Abendgymnasium. Und in dieser Zeit habe ich dann mit Gott geredet. Ich habe ihn gesucht, auf dem Fahrrad. Und kein schönes Gebet, sondern einfach nur, siehst du mich? Bist du da? Hältst du mich für verrückt? Oder ist niemand hier? So ungefähr. Es passierte nichts. Erde tat sich nicht auf. Es hat keine Wunder gegeben. Ich fuhr weiter, lächelte in mich hinein und dachte, naja, ich habe doch recht gehabt. Da ist nichts auf der anderen Seite. Aber in der Schuhfabrik gab es sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Ich habe, auch die Umgebung war sehr unangenehm. Und so nach 2, 3 Wochen, ich habe jeden Tag, wenn ich in die Arbeit fuhr, habe ich mit Gott gesprochen. Habe ich ihm erzählt, weißt du, wie es mir geht wegen dir? Weißt du, was ich durchmache dort? Ich arbeitete im Luftzug, die Maschinen waren nicht gut isoliert. Manchmal habe ich einen Stromschlag bekommen. Und eines Tages, ohne dass ich was gemacht habe, sagt jemand zu mir, der Chef ruft dich. Das konnte alles bedeuten. Ich bin zum Chef gegangen und er schaut mich an und er sagt so, ab sofort bist du nicht mehr in dieser Abteilung, wo ich Schuhsohlen rau gemacht habe zum Kleben und so weiter, sondern du bist in eine andere Abteilung versetzt. Und die andere Abteilung war Qualitätskontrolle. Ein Spiel im Vergleich, ganz andere Verhältnisse. Und mehr Geld.
Hast du das auf Gottes Eingreifen zurückgeführt?
Auf dem Heimweg habe ich gesagt, warst du das? Ach was, das war nur ein Zufall. Aber es hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann passierte es, dass ich in den nächsten paar Wochen so viel erlebt habe, wenn ich konkret mit Gott geredet habe, dass es kein Zufall mehr war. Und ich kann mich an den Augenblick erinnern, als ich zusammenbrach, geweint habe und habe gesagt, es gibt's gar nicht. Milliarden von Menschen leben auf der Welt und du hast mich gehört und kümmerst dich um alles. Dich gibt's wirklich.
Das war die große Wende in deinem Leben.
Genau.
Liebe Zuschauer, Erhard hat viel erlebt mit Gott. Wir können gar nicht alles in diese Sendung packen. Daher wird es einen zweiten Teil geben. Bleiben Sie dran, verpassen Sie nicht diese Erfahrungen. Für heute verabschieden wir uns. Gottes Segen, auf Wiedersehen. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht.